Bevor es mit der Folge heute losgeht, gibt es einen kleinen Veranstaltungshinweis. Nächste Woche, am 11. Juni 2025, findet in der MHH Hannover ein Symposium statt. Titel ist Gegen das Vergessen, Erinnerungskultur und Prävention. Und wir möchten gerne diskutieren und es gibt hervorragende Beiträge, wie Erinnerungskultur heute gelingen kann, ohne nur historisierend zu sein. Und wenn Sie dabei sein wollen, was uns sehr freuen würde, dann finden Sie alle Details auf unserer Webseite oder in den Shownotes. Und die Teilnahme ist nicht nur vor Ort an der MHH möglich, sondern auch im Stream.
Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gastrogeplauder. Heute gibt es eine weitere Folge zu unserer Initiative gegen das Vergessen. Ich möchte an dieser Stelle einmal erwähnen, dass unser Podcast sich vor allem klinischen und wissenschaftlichen Themen widmet, aber wir auch gerne und immer wieder uns der historischen Aufarbeitung unserer Geschichte widmen. Und an dieser Stelle herzlichen Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, von denen wir viele motivierende Rückmeldungen bekommen, genau das auch so zu tun. Das ist für uns auch deswegen wichtig, weil wir bei unseren historischen Recherchen immer wieder auf Persönlichkeiten und Fakten stoßen, die bis heute für uns und auch für unser Fachgebiet Relevanz haben, aber vielleicht auch in der heutigen Zeit nochmal eine besondere Rolle spielen. Dass wir das machen können, das geht nur durch das Engagement unserer vielen Mitglieder, angestoßen natürlich durch unseren Archivar Haro Jens. Und eines dieser Mitglieder, die sich diesen Recherchen und dieser Aufarbeitung der Historie widmen, das ist Herr Menges, der heute an meiner Seite sitzt. Mein Name ist Petra Lünen und ich begrüße Sie ganz herzlich heute, lieber Herr Menges.
Ja, schönen guten Tag, Frau Lünen. Ich freue mich, hier zu sein.
Herr Menges, ich glaube, Sie müssen sich initial erstmal ein bisschen selber vorstellen. Sie sind natürlich Gastroenterologe, ehemaliger Chefarzt, aber ich weiß aus Gesprächen, dass Sie auch besonders prädestiniert sind, sich mit dem Thema Geschichte zu beschäftigen. Und das, denke ich, müssen Sie jetzt auch unseren Hörern mal erzählen. Vielleicht eine motivierende Geschichte für viele, die auch so um die 70 sind und nicht mehr im aktiven Berufsleben.
Ja, genau. Also ich bin Ulrich Menges, bin jetzt 70 Jahre alt und lebe in Soest in Westfalen und bin seit Ende 2019 als ehemaliger Chefarzt der Gastroenterologie am Klinikum Stadt Soest im Ruhestand. Und seitdem bin ich an der Universität Münster für das Studium im Alter mit dem Schwerpunkt Geschichte immatrikuliert. Und in diesem Studium habe ich mal so ganz nebenbei das Handwerkszeug für Geschichtsforschung erhalten. Also, wo und wie finde ich Quellen? Welche Fragen muss ich mir immer wieder bei Quellen stellen? All diese Dinge habe ich gelernt. Und deshalb beteilige ich mich sehr gerne an unserem Projekt gegen das Vergessen.
Ja, Gott sei Dank. Jetzt würde ich natürlich total gerne erfahren, wie so ein Studium läuft, wie viel Zeit man investieren muss und ins Detail gehen. Aber das machen wir nicht, weil wir wollen heute die Biografie in den Mittelpunkt stellen, die Sie recherchiert haben. Und das ist die Biografie von Paul Rosengart. Und ich fand, als ich die Biografie im Vorfeld gelesen habe, das ist wirklich eine sehr beeindruckende und sehr vielschichtige Biografie, die sich auch wieder komplett unterscheidet von denen, die wir bisher hier im Podcast vorgestellt haben. Sie haben vor allem deswegen viel über Paul Rosengart herausgefunden, weil Teile seiner Biografie in der Autobiografie Hermann Hesses zu finden sind. Doch davon später mehr. Das Erste, wo ich gerne mit Ihnen drüber sprechen würde, ist die Geschichte. Paul Rosengart ist 1896 geboren und meldet sich als Kriegsfreiwilliger im August 1914 mit 18 Jahren nach bestandenem Notabiturium, also auch ein Wort, das ich bisher noch gar nicht so kannte, für den Kriegsdienst. Können Sie uns vielleicht mal ein bisschen erzählen, diese frühe Militärzeit, dann aber auch, wie die verlaufen ist, die spätere Gefangenschaft und auch vielleicht den Link zu Hesse, der ja in dieser Zeit entsteht?
Ja, Paul Rosengart war da gar kein Einzelfall. Es haben sich da sehr viele Juden zu Beginn des Ersten Weltkriegs als Kriegsfreiwillige gemeldet. Er selber eben auch direkt zu Beginn. Und er bleibt bis November 1914 an der Front, wird dann aber verletzt und kommt zurück nach Deutschland in ein Lazarett. Und aus diesem Lazarett wird er Ende März 1915 als zeitweise dienstuntauglich entlassen und beginnt dann im Sommersemester 1915 in Frankfurt sein Medizinstudium. Er wird dann aber bereits im September 1915, also nach einem Semester, erneut eingezogen und nach einem halben Jahr im Frühjahr 1916 erneut verwundet und kommt bei Verdun in französische Gefangenschaft. Und dort verbleibt er nun mehr als 2 Jahre bis zum Juni 1918. In der Gefangenschaft zieht er sich eine chronische Malaria zu und interessanterweise wird er als französischer Kriegsgefangener dann in der Schweiz interniert. Dort bleibt er bis zum Kriegsende und in dieser Zeit der Internierung in der Schweiz wird er von Hermann Hesse mit Literatur versorgt. Hesse lebte damals ja schon einige Jahre in der Schweiz.
Wir wissen, das beschreiben Sie auch später, kommen wir später auch nochmal drauf, dass vor allem dem Jahr ein Buch war, was Rosengart sehr beschäftigt hat. Ich habe das nochmal nachgeguckt, das ist 1917 veröffentlicht worden. Also das war ein ganz frisch gedrucktes, aktuelles Buch damals. Wissen wir, ob er das in der Gefangenschaft damals schon gelesen hat?
Nein, das hat er nicht in der Gefangenschaft gelesen. Er beschreibt das viele Jahre später nochmal in einem Brief an Hesse. Das ist ihm so Anfang der 1920er Jahre, also als er dann noch im Studium in Frankfurt wieder war, ist ihm das dann in einer Frankfurter Buchhandlung in die Hände gefallen. Okay. Aber er hat es dann wohl innerhalb von wenigen Stunden an einem Abend dann durchgelesen.
Ja. Ja, mich hat das deswegen beschäftigt, weil das Buch jetzt auch wieder auf meinem Nachttisch liegt und das natürlich auch das Coming of Age eines jungen Mannes in der Zerrissenheit der Zeit beschreitet und gerade auch zum Ersten Weltkrieg. Interessant, dass er es dann doch ein paar Jahre später erst gelesen hat. Nun ist es aber so, nicht jeder Kriegsgefangene wird von Hermann Hesse mit Literatur versorgt. Wie kam das zustande bei Rosengart? Wie ist diese Connection zu verstehen oder zu erklären?
Ja, der Vater von Paul Rosengart, Dr. Josef Rosengart, der hat den Hesse in der Schweiz zufällig bei einer Wanderung kennengelernt. Das genaue Jahr wissen wir dazu nicht. Das muss aber so Anfang des 20. Jahrhunderts gewesen sein. Die beiden freunden sich an und schreiben sich auch viele Briefe und besuchen sich gegenseitig. Hermann Hesse ist damals noch nicht so berühmt und verdient sein Geld unter anderem auch mit Lesungsreisen. Und bei einer dieser Reisen nach Norddeutschland im Jahre 1909 entwickelt er starke Bauchschmerzen und bittet auf der Rückreise in Frankfurt den Dr. Josef Rosengart um Hilfe. Der untersucht ihn, diagnostiziert eine akute Appendizitis und organisiert alles für eine rasche, dringend indizierte und letztlich auch erfolgreiche Operation, wofür ihm Hermann Hesse immer sehr dankbar bleibt.
Also eine Blinddarmentzündung, die zu einer lebenslangen Verbundenheit zweier Menschen geführt hat. Sie haben eben gesagt, er hat schon während der Militärzeit ein Jahr Studium oder sein Studium aufgenommen. Nach dem Krieg nimmt er das Studium in Frankfurt, glaube ich, wieder auf. Und dann beginnt er durchaus eine ganz normale Karriere eines Medizinstudenten, später Arztes und Gastroenterologen. Er arbeitet auch mit sehr renommierten Personen zusammen. Vielleicht können Sie einfach diesen Weg in die Gastroenterologie für uns nochmal so ein bisschen zusammenfassen.
Ja, richtig. Er macht 1922 in Frankfurt dann sein Staatsexamen und promoviert auch im selben Jahr bei dem Professor Gustav von Bergmann mit der Dissertationsschrift über die Wirkung von Äther auf die Magenschleimhaut, also ein sehr gastroenterologisches Thema. Sein Referent war übrigens der Gerhard Kartsch, der dann viele Jahre später Vorsitzender der DGVS auch war. Er arbeitet dann in der Nähe von Frankfurt in Bad Homburg in einem Sanatorium, Dr. Baumstark, das auf Stoffwechselkrankheiten spezialisiert ist. Und das existiert heute auch noch als Klinik, Dr. Baumstark. 1927 verstirbt dann plötzlich sein Vater und er übernimmt also sofort die Frankfurter Praxis als Facharzt für innere Krankheiten und speziell Magen- und Darmkrankheiten.
Also auch einer der frühen Gastroenterologen. Bis zu dem Zeitpunkt haben wir es eigentlich mit einer ganz normalen, in Anführungsstrichen, deutschen Biografie zu tun. Ein junger Mann, der seinen Militärdienst absolviert, sein Studium absolviert, renommierte Lehrer hat, an einer renommierten Uni arbeitet, seine Ausbildung beendet und sich niederlässt. Dann kommt der Bruch. 1934 sieht er sich zur Flucht gezwungen. Das ist tatsächlich für mich sehr interessant gewesen, weil wir hier sozusagen einen schriftlichen Bericht haben über die Situation, in der sich Rosengart damals befunden hat. Hesse beschreibt nämlich diese Situation in seiner Biografie. Und das haben wir noch nie in diesem Podcast gemacht, aber ich fände es eigentlich ganz gut, wenn wir einfach mal aus dieser Autobiografie Hesses zitieren, wie Hesse damals die Situation Paul Rosengarts gesehen und beschrieben hat.
Ja, er hat das ja erst viele Jahre später dann beschrieben. Ich zitiere das mal. Aber ich muss nun auch seines Sohnes Paul gedenken, den ich als Knaben kennenlernte und der als Gymnasiast oder Student in den Krieg von 1914 ziehen musste. Nun, er überstand den Krieg, kehrte heim, studierte Medizin, wurde Arzt und heiratete eine sehr liebenswerte arische Frau, übernahm nach des Vaters Tod dessen Praxis. Ich war dort noch einmal zu Gast. Wenige Jahre später kam Hitler zur Macht. Der junge Arzt musste Praxis, Haus und Frau dahinten lassen und fliehen, machte böse Zeiten des Elends durch, trat beim Beginn des Zweiten Weltkriegs in die französische Armee ein. Es hätte ihm passieren können, diesmal als Franzose in deutsche Gefangenschaft zu kommen. Doch kam es glücklicherweise dazu nicht. Heute hat er in Straßburg eine große Praxis und wenn er gelegentlich in die Schweiz kommt, besucht er mich und wir sprechen von Frankfurt und seinen Eltern und von vielem anderen, was uns verbindet. Man muss sagen, an einer Stelle ist der Hesse da etwas ungenau. Die Frau Olga Rosengart, die blieb primär nicht in Frankfurt zurück, sondern hat Paul Rosengart zunächst bei der Flucht ins Ausland begleitet.
Ja, danke, Herr Menges. Ich finde, das fasst eben ganz schön zusammen, wie dieser Bruch ist und wie es sich eigentlich um einen völlig integrierten Menschen handelt, der auf einmal in eine unaussprechliche Situation gerät. Wir haben jetzt schon ein bisschen vorgegriffen, auch wie es weitergeht mit Rosengart. Ich würde aber zunächst gerne mal auch auf die Flucht genauer eingehen. Also als erstes flüchtet er in die Schweiz. Was macht er da?
Ja, er forscht. Bei Lugano gründet er eine kleine chemisch-pharmazeutische Fabrik, die muss er aber schon nach einem halben Jahr liquidieren. Trotzdem entwickelt er noch 1937 eine Methode zur Herstellung von Phenobarbital, die er 1939 mit einem deutschen Chemiker, Erich Rabald von Böhringer Mannheim, in den USA als Patent anmeldet.
Und da sind wir eigentlich wieder an so einer absurden Schicksalsfügung angekommen. Es gibt nämlich eine Bedeutung von Phenobarbital auch im Holocaust. Können Sie uns da vielleicht einfach mal einen ganz kleinen Exkurs, das ist ein Riesenthema, aber einfach mal einen kleinen Exkurs geben, welche Rolle Phenobarbital da spielte?
Ja, ich habe da ein Zitat von einem Reinhard ten Humberg gefunden, der betreibt eine Website mit unheimlich vielen Informationen über die Lage, Opfer, Täter, Strukturen und auch diese zum Tode führenden Behandlungen. Und er schreibt dazu: In der Zeit des Nationalsozialismus wurde Phenobarbital zur gezielten Tötung Kranker und Behinderter eingesetzt. In der Heilanstalt Leipzig-Dösen gab es das Luminalschema, bei dem über mehrere Tage dreimal täglich Phenobarbital injiziert wurde. Und diese Tötungsmethode war unauffällig, da die Gabe von Phenobarbital als Beruhigungsmittel übliche Praxis war. Und an den Versuchen dort in Dösen starben etwa 60 Patienten.
Auch in der Schweiz kann Rosengart sich nicht mehr halten und er flüchtet weiter nach Paris. Damit verändern sich auch seine Lebensumstände dramatisch. Können Sie uns vielleicht die Situation in Paris dann nochmal schildern? Wie waren da seine Lebensumstände?
Ja, die waren schlimm. Er konnte ja in der Schweiz nicht arbeiten, musste dann seine Forschungsarbeit ja auch beenden. 1938 verlässt er mit seiner Frau Olga die Schweiz. Die finden zunächst Zuflucht in Paris. Dort treffen sie auf viele andere Juden im Exil.
Und gelingt es ihm denn da wieder als Arzt tätig zu sein? Hat er eine Chance, seinen Beruf auszuüben und dadurch seinen Lebensunterhalt zu sichern?
Nein, Frankreich ist schon vor 1933 sehr restriktiv bezüglich der Arbeitserlaubnis für ausländische Ärzte und seine Abschlüsse aus Deutschland werden einfach nicht anerkannt. Er kann also in Frankreich erstmal nicht als Arzt arbeiten. Und die letzten Geldmittel, die sie noch hatten, die gehen zu Ende. Und er versucht auch noch einen Ausweg, indem er nach Neukaledonien im Südpazifik emigrieren will, aber auch das scheitert. Und das, was wir wissen von seinen Umständen in Paris, dass er Kontakte zu einigen geflüchteten deutschen Intellektuellen hat.
Mhm. Und das kann man sich wahrscheinlich schon so vorstellen, dass das eine Community ist, die sich dann doch irgendwie gegenseitig versucht hat zu stützen in dieser schwierigen Situation. Ja, er ist mit einer arischen Frau verheiratet. Das hatte uns ja eben auch Hermann Hesse in seiner Biografie geschildert. Mhm. Wie ergeht es dieser Ehe? Also ich glaube, man muss vielleicht sich nochmal vorstellen, die beiden sind geflüchtet aus einem eigentlich guten Leben in Deutschland. Seine Frau bringt zwei Kinder mit in die Ehe, für die sie auch Sorge tragen muss. Und sie sind jetzt in einer desaströsen Situation in Paris. Vielleicht schildern Sie nochmal, wie sich dieses Paar dann entschieden hat.
Ja, die beiden haben ja 1925 geheiratet. Sie ist geschieden, hat jetzt, wie gesagt, schon zwei Töchter aus der ersten Ehe. Ihre eigene Ehe jetzt mit Paul Rosengart bleibt kinderlos. Die flüchten über die Schweiz dann nach Paris, müssen sich dann aber 1939 trennen. Das beschreibt die Olga Rosengart in einem sehr langen Brief an den Hermann Hesse, der mir zugänglich war, und bittet ihn einfach eindringlich um Hilfe für ihren Mann. Letztlich wird die Ehe aber im April 1940 in Berlin in Abwesenheit von Paul Rosengart geschieden. Das war möglich. Die Nazis hatten 1938 ein Gesetz zur raschen Scheidung von sogenannten Mischehen erlassen. Und das kam wohl da in diesem Fall auch zur Anwendung.
Also die Notsituation ist so stark und die Daumenschrauben werden so stark angezogen, dass im Grunde genommen der Druck so hoch ist, dass man sich diesem Ziel der nationalsozialistischen Diktatur eigentlich beugt. Und die Ehe wird als Mischehe getrennt. Ich weiß, er beginnt noch ein Buch über sein Schicksal zu schreiben, aber hat wahrscheinlich auch da nicht mehr die Kraft und die Möglichkeit. Ich würde das gerne so ein bisschen überspringen. Ich würde aber gerne dann da auf diese Tatsache, das hatten wir auch eben schon in der Biografie von Hesse, auf die Tatsache zu sprechen kommen. Er tritt als Soldat in den Zweiten Weltkrieg ein, aber auf, in Anführungsstrichen, Feindesseite. Er kämpft auf der Seite der Alliierten, speziell der Franzosen. Können wir da irgendwie sagen, was ihn dazu bewegt und wie es dann natürlich auch, wie es ihm dann da ergeht?
Ja, er konnte ja nicht als Arzt arbeiten in Frankreich und letztlich ist es so, dass er 1939 sich dann in der Fremdenlegion verpflichtet und auf französischer Seite dann gegen Deutschland kämpft. Welchen Weg er da genau gegangen ist, wissen wir nicht aus den Informationen seiner Angehörigen, weiß ich aber, dass er unter anderem auch in Nordafrika war. Letztlich landet er dann in der Nähe von Orléans in einem kleinen Militärhospital und da bleibt er auch bis zum Ende des Krieges dann.
Also eine Gefangenschaft oder schwere Verletzung bleibt ihm erspart in diesem Zweiten Weltkrieg. Wir haben eben gehört, Hesse beschreibt, er baut sich ein Leben auf nach dem Krieg. Aber das ist zu dem Zeitpunkt ja für ihn gar nicht sicher. Also es gibt eine Passage aus einem Brief, den würde ich jetzt gerne nochmal vorlesen, 1941 von Rosengart an Hesse. In meinem Dorf zerfließt einem das Leben zwischen Nichtigkeiten. Ich lese viel, denke, träume und sehne mich nach einem einigermaßen normalen Leben, ob das wohl noch einmal werden wird. Ja, gelingt es ihm, dieses normale Leben aufzubauen?
Naja, also zunächst nimmt er ja aktiv am Krieg teil und es ist dann aber so, dass er da in Frankreich, in dieser sogenannten freien Zone, 1943 erneut heiratet, eine Jüdin aus Straßburg, Edmé Bicard, die ist erheblich jünger als er. Aber mit dieser Heirat hat er natürlich wesentlich bessere Chancen, jetzt in Frankreich zurechtzukommen. Und er muss aber, um da arbeiten zu können, das Staatsexamen nachmachen. Er muss seine Promotion nochmal auf Französisch veröffentlichen. Die ist auch zugänglich in französischer Sprache. Letztlich ist es so, dass er bereits 1946, ich sag mal, so ein bisschen aufatmet. Da gibt's auch einen Brief an Hermann Hesse, wo er sich so ein bisschen positiver dann äußert. Und erfreulicherweise erhält er dann im Januar 1947 die französische Staatsbürgerschaft und kann dann in Straßburg eine internistische Praxis eröffnen. Und die führt er bis zu seinem Tod 1962. Und er hat da wohl doch ein sehr hohes Ansehen bei seinen Patienten in seiner Arbeit. Und recht spät, sie ist 40, er ist 53, werden die beiden noch Eltern des Sohnes Didier. Der ist aber leider auch schon 2007 verstorben.
Also zu dem konnten sie keinen Kontakt mehr aufnehmen, leider. Ja, also wenn man die Hard Facts anguckt, er findet eine Frau, er findet einen Job, er bekommt nochmal ein Kind, das ist gut, aber ich glaube, sie haben auch geschildert, das ist auch ein steiniger Weg gewesen, da wurde ihm nichts irgendwie in den Schoß geworfen, auch in diesem Wiederaufbau nach Ende des Krieges und nach Ende der NS-Diktatur. Ich möchte gerne zum Abschluss nochmal auf Hermann Hesse zurückkommen. Bleibt denn der Kontakt zwischen Rosengart und Hesse nach dem Krieg bestehen?
Ja, das ist ja gut belegt durch einige Briefe auch. Und es ist wohl so, dass der Paul Rosengart den Hermann Hesse in Montagnola bei Lugano mehrfach besucht hat. Und in diesen Briefen kommt immer wieder so seine Bewunderung auch für Hermann Hesse heraus. Er schreibt da auch über seine erste Begegnung mit dem Roman Demian. Und was auch interessant ist, er ist ja jetzt inzwischen gut etablierter Arzt in Frankreich und hilft der Schwägerin von Hermann Hesse, die als Staatenlose 1949 aus der Schweiz ausgewiesen wird, mit einem ärztlichen Attest zu einem Visum für Frankreich.
Ja.
Interessant ist, die beiden sterben 1962 im Abstand von nur wenigen Wochen. Belegt sind aber dann auch noch Briefe, wo die Witwen noch Kontakt miteinander hatten.
Ja, das gibt einem ein gutes und ein warmes Gefühl ein bisschen, dass dieser Austausch ja für beide Seiten, glaube ich, von Bedeutung war. Sie haben eingangs geschildert Ihr Studium der Geschichte. Sie haben erklärt, wie wichtig es ist, dass man Quellen hinterfragt, dass man wissenschaftlich arbeitet. Sie haben also sozusagen aus wissenschaftlicher Perspektive geschildert, wie Geschichtsaufarbeitung geht. Aber ich glaube, was in Ihrer Recherche letztendlich ein ganz, ganz, ganz entscheidender Punkt war, waren die Personen und Menschen, auf die Sie gestoßen sind und die Sie dann letztendlich bei der Recherche unterstützt haben. Und ich würde gerne jetzt zum Schluss ganz viel Platz nochmal einräumen, um diese Menschen zu beschreiben und vielleicht sich auch bei diesen zu bedanken.
Ja, die besten Quellen, habe ich ja auch gelernt, sind immer persönliche Kontakte oder persönliche Äußerungen. Und in dieser Biografie bin ich dann auf die Schwiegertochter von Paul Rosengart, Sophie Rosenzweig Rosengart, getroffen. Wie gesagt, der Sohn ist ja schon vor vielen Jahren verstorben. Und diese Sophie Rosenzweig ist eine ganz renommierte Journalistin bei Arte und hat eine Tochter auch, Noemi Rosenzweig. Mhm. Und diese beiden Damen durfte ich jetzt im letzten Herbst persönlich kennenlernen. Hat auch noch mal so einige Informationen über das, was ich in schriftlichen Quellen gefunden habe, mir dann gegeben. Und in Luzern gibt es eine Museum Stiftung Rosengart. Das wird also von einer entfernten Verwandten von dem Paul Rosengart, die auch noch lebt, auch inzwischen hoch in den 90ern ist, geführt. Und ich hatte an dieses Museum eine Anfrage gestellt und die Geschäftsführerin hat mir auch sehr schnell geantwortet und gesagt, das ist ja ein Zufall, Herr Menges. Ich hatte jetzt vor ein paar Tagen eine ähnliche Anfrage von einer Noemi Rosengart, die sagt, sie wäre die Enkelin von Paul Rosengart und kann ich da ihre Anfrage an die weiterleiten? Das haben wir dann auch gemacht, also letztlich ein Zufall. Und ich habe dann aber von der Mutter, von der Sophie Rosenzweig, dann relativ rasch eine Antwort bekommen per Mail. Und ja, dadurch sind wir also letztlich zusammengekommen. Es war ein schöner Zufall. Und wir haben uns dann in diesem Museum Stiftung Rosengart in Luzern im September letzten Jahres getroffen. Und abgesehen davon ist das also auch ein sehr renommiertes Museum mit vielen Werken von Impressionismus bis zur klassischen Moderne. Ja. Da hängen auch 20 Picassos und so weiter. Ne? Also das ist eine ganz tolle Angelegenheit. Und wir hatten dann auch aus Anlass dieses Treffens sogar da eine private Führung dann in dem Museum. Das war natürlich schon ein gewisses Highlight.
Ja. Ja? Ja, toll. Also ich möchte an dieser Stelle eigentlich sagen, liebe Leute, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, das lohnt sich, wenn man ein bisschen recherchiert. Man erlebt Sachen, die man nicht für möglich hält. Und ich glaube, das ist auch eine sehr befriedigende oder gibt einem viel, Herr Menges, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und naja, ganz zum Schluss möchte ich einfach auch unserem Archivar Haro Jens nochmal danken. Ja. Der hat einfach uns den Anstoß zu diesem Podcast gegeben. Und ja, ich freue mich, dass ich mit ihm inzwischen auch freundschaftlich gut verbunden bin.
Ja, unbedingt. Das ist sozusagen unser Motor, Herr Jens. Lieber Herr Menges, herzlichen Dank. Das war eine spannende Geschichte und auch wieder ganz anders als alle, die wir bisher gehört haben. Also ich werde Demian jetzt nochmal lesen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, auch diese Folge über eine sehr besondere Biografie und Person auf unserer Mitgliederliste aus dem Jahr 1932-33 hat Ihnen Freude gemacht. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Vielen Dank, Herr Menges, und tschüss.
Ja, vielen Dank, Frau Lühn. Tschüss an die Hörer.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.